Herzlich willkommen zum dritten Teil der PDA-Reihe, den wir heute damit erstmal abschließen, obwohl das Thema an sich eigentlich mit nur drei Folgen überhaupt nicht abschließend behandelbar ist. Ich komme da sicherlich später immer wieder mal drauf zurück. Nachdem jetzt der Grundkonflikt in Teil 1 mal so geklärt worden ist und die Anforderungen im Alltag in Teil 2 eine Rolle gespielt haben, geht es jetzt mal ein bisschen eher um die Einordnung, also Forschung, Label, Kritik an PDA-Begriffen, vor allem die Frage, wie Hilfe überhaupt funktionieren kann, ohne dass Hilfe gleich wieder als eine Form von Zugriff erlebt wird. Was weiß denn jetzt die Forschung zu PDA? Ist das jetzt irgendwie gut fundiert und so weiter? Also so mittelmäßig fundiert ist. Also dass da was ist, ist eigentlich klar. Wie es genau gelagert ist, wo man das genau einsortiert, wie man diesen Schubkasten genau zimmert, wo man da die Grenzen setzt, wie die Erklärmodelle sind, da gibt's halt mehr Kontroverse. Es gibt eine Reihe von Studien dazu inzwischen, also auch von der wissenschaftlichen Seite, nicht nur von, also viele Selbsthilfeorganisationen machen da inzwischen ganz gute Arbeit und bieten echte Hilfestellung an, aber es gibt auch von wissenschaftlicher Seite Studien und die sind aber halt methodisch oft irgendwie an ihrer Grenze und die Erklärmodelle und so weiter, die sind nicht ganz einheitlich. Es gibt vielleicht auch bessere Erklärungen als die in den Studien dargestellten. Das heißt, so ganz robust ist es nicht bisher. Ist aber was einfach im Werden ist, würde ich sagen. Interessant ist, dass EDA-8, also die Extreme Demand Avoidance Questionnaire, die versucht hat, mal wirklich so mit so Fragebögen und so weiter rauszufinden, ob es da ein konsistentes Bild gibt. Und es gibt es, wenn man da nachfragt. Aber es überlappt nicht eindeutig mit der Autismus-Schwere. Das heißt, du kannst deutlichen Autismus haben, aber trotzdem PDA vielleicht nicht so ausgeprägt. Ich würde daraus vielleicht am ehesten mutmaßen, dass ich sage, naja, es hängt halt von deinem sozialen Umfeld ab, wie es quasi mit dir umgegangen ist, von klein auf. Je nachdem halt, wie gut das zu dir war oder wie schlecht es zu dir war, musstest du dich halt stärker oder weniger stark schützen lernen und bist entsprechend halt deutlich in PDA halt dann irgendwann veranlagt oder halt irgendwie wenig oder kaum. Und aus der Erwachsenenforschung gibt es im Wesentlichen halt Überlappungen oder Anknüpfungspunkte irgendwie sowohl aus dem Autismus als auch aus dem Angstbereich. Da korrelieren Dinge, sage ich mal, im weiteren Sinne, das kann man soweit feststellen. Da spricht man dann eben halt auch wieder von der Extreme Demand Avoidance. Das ist im Werden. Also PDA ist real genug, um Menschen massiv zu belasten. Das definitiv, das ist, sollte man nicht in Abrede stellen, aber wissenschaftlich ist es halt noch nicht stabil genug, um so zu tun, als hätten wir ein fertiges Störungsmodell. Und das ist auch das, was Selbsthilfegruppen oder Betroffene immer wieder berichten, dass man sagt, naja, wo das jetzt exakt so herkommt, wie der Unterbau ist und so weiter, das wissen wir nicht. Fairerweise muss man dazu sagen, das ist auch bei vielen anderen Sachen nicht ganz geklärt. Also auch Borderline heißt ja auch gerne, in der zur einen Hälfte kommt es aus komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, zur anderen Hälfte wissen wir es nicht. Das war zumindest so der letzte akzeptierte Stand. Natürlich gibt es auch andere Erklärmodelle dafür, was da unten runter so passiert, wie das zusammenhängt, ob es Borderline überhaupt gibt, wie das mit anderen Sachen zusammenhängt, aber an andere Fragestellung, aber auch dort sehen wir auch Dinge, die schon viel länger auch als Diagnostik existieren, sind nicht so aufgestellt, dass da alles schon komplett erklärt und verstanden wäre. So spannend, wenn man sich mal so ein hypothetisches mögliches Drei-Schicht-Modell anguckt, also dass man sagt wirklich auf der ersten Schicht eine Person erlebt eine Anforderung nicht als neutrale Information, sondern eben halt als einen Zugriff. Also da findet quasi schon direkt ein Zugriff statt. Das kann ich nachvollziehen aus mir in meinem Erleben. Trotzdem würde mir jemand, der intensiv von PDA betroffen ist, in Abrede stellen, dass ich PDA habe, weil ich an manchen Stellen funktioniere. Habe ich jetzt also funktionale PDA? Vielleicht habe ich keine PDA, vielleicht ist es einfach nicht viel, aber vielleicht sind trotzdem halt gewisse Sachen für mich nachvollziehbar, dass sowas wie eine Anforderung halt einen Zugriff darstellt. Also nichts, wo ich quasi mich frei entscheiden kann. Und das ist vielleicht halt so der entscheidende Punkt. Nehme ich eine Anforderung eher als einen Wunsch wahr? Oder als ein ja, unbedingt zu erfüllendes Ding, was quasi direkt quasi bei mir eingreift, ohne dass ich da noch irgendwie mal vorgeschaltet eine Entscheidungsmöglichkeit habe. Ich glaube, das ist so der knifflige Teil, wo man, glaube ich, noch viel drüber verstehen könnte, oder so könnte ich zumindest anknüpfend nachvollziehen. Also ich habe jemand, der mir sagt, das und das muss erledigt werden. Und muss klingt halt dann gerne nach, ja, das muss auf jeden Fall, das ist, da geht gar kein Weg dran vorbei irgendwie, es ist völlig unmöglich, irgendwas anderes zu denken oder so. Da nimmt man ja im Prinzip so die vorgegebene Realität von dem anderen so ein bisschen an. Auch so Formulierungen wie auf jeden Fall, unbedingt. Und da könnt ihr mal in die Staffel 1 Regeln und Versprechen Episode reinhören, die da einiges erklärt dazu. Insofern knüpft es da jetzt dran an. Wie nehme ich sowas wahr? Ist ein, das muss gemacht werden. Ist da noch was für mich zu verhandeln oder ist es eine Option, die da genannt wird, oder ist das quasi unabdingbar die Realität, die mir vorgegeben wird und erzwungen ist? Das ist eine andere Frage, eine Frage der Wahrnehmung, und ich glaube, die meisten Leute würden es trotzdem halt als eine Forderung wahrnehmen. Da fordert jemand, dass etwas getan wird, und der drückt es so aus, dass er sagen kann, es muss getan wird. Das heißt, er gibt ihm eine gewisse Relevanz aus seiner Perspektive für ihn. Die muss ich aber nicht annehmen, das muss ich nicht teilen, sondern ich kann immer und zu jedem Zeitpunkt sagen, ja, kann sein, dass du das so siehst. Oder wenn du das so sagst oder wenn du das so siehst, okay. Also indem ich quasi eine klare Trennung vollführe zwischen, das ist dein Erleben und dein, ja, wie du es wahrnimmst oder darstellst, und ich habe aber eine andere Sicht drauf. Und das ist ja genau der spannende Punkt quasi. Kann ich, also erlebe ich quasi grundsätzlich schon diese Trennung und ja, dass das nicht dasselbe ist und in diesem Zwischenbereich halt eine Möglichkeit halt zu wählen, wie ich damit umgehe, oder erlebe ich das quasi halt als ein verkoppeltes Ding, was dann natürlich sofort jede Sache aus der Außenwelt dann sofort quasi schon bei mir mitten im Autonomie-Wohnzimmer quasi steht, mit dreckigen Schuhen und sagt, ja, muss. Und sagen, na scheiße, wie krieg ich das jetzt da wieder raus? Ich muss das irgendwie abwehren, ich muss das rausdrängen. Jemand anders nimmt es vielleicht so wahr, dass quasi jemand halt, naja, der steht da unten vor der Burg, vor dem Wassergraben, die Zugbrücke ist hochgelassen und da steht jemand unten davor und sagt, hey, es muss. Und ich sag, ja, ich denk mal drüber nach. Vielleicht lasse ich dir die Zugbrücke runter, aber weiß noch nicht. Bin mir nicht so sicher. Das ist eine andere Wahrnehmung, glaube ich. Und das ist genau der Unterschied halt. Also mit PDA oder sowas hast du denjenigen in dem Moment, wo dir diese Forderung stellt, schon im Wohnzimmer stehen quasi. Kriegst ihn aus deinem heiligen privaten Autonomiebereich schon eigentlich nur noch mit Gewalt wieder raus. Oder indem du also davonläufst. Also mit einer Stressreaktion halt auf jeden Fall. Mit einem Alarmzustand. Und im anderen Fall, und ich glaube, das sind halt eher neurotypische oder Leute, die halt eben nicht ständig halt in ihrer Autonomie verletzt wurden oder die halt gelernt haben, dass sie sich immer frei entscheiden können und dass das zum Teil ihrer Konzeption gehört, dass sie das dürfen, dass sie sich entscheiden dürfen bei sowas, dass sie diese Trennung auch sehen dürfen. Die sehen das halt eher so, dass halt sie eine sichere Burg haben, die keiner so einfach bedrohen kann oder betreten kann. Die Zugbrücke ist normalerweise hochgelassen, die können nicht, da ist ein Wassergraben dazwischen. Es sind automatisch ganz viele Schichten noch dazwischen, und davor steht jemand und stellt Forderungen und Forderungen. Und das darf der ruhig tun, aber das bedrängt mich nicht direkt. Ja, der steht da vorne, es nervt ein bisschen vielleicht, aber ja, mit dem kann ich jetzt in Ruhe verhandeln. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann halt nicht. Ja, dann wird da jetzt nichts passieren. Ich habe keinen Handlungsdruck quasi. Steht der schon mit dreckigen Schuhen in meinem Wohnzimmer, habe ich einen Handlungsdruck. Ja, also das ist so diese erste Schicht, und dann ist halt diese zweite Schicht wirklich auch so diese Unsicherheitsebene. Also was passiert, wenn ich zustimme? Was folgt danach? Auf was lasse ich mich ein? Was verspreche ich da? Was sage ich zu? Was wird dann noch erwartet? Verliere ich die Kontrolle über die Situation? Und das ist jetzt dieser andere Teil auch aus dieser Staffel 1 Episode mit dem Regeln und Versprechen. Und man sagt, man fühlt sich selber aber stark verpflichtet, solchen Sachen nachzukommen. man hat selber das Gefühl, dass wenn man einmal zugesagt hat, dann kann man ja nicht mehr einfach so absagen. Dann muss man dem ja quasi, dann muss man das jetzt auch irgendwie durchziehen. Dann muss man auch quasi zu eigenen Ungunsten handeln, selbst wenn man das eigentlich gar nicht mehr möchte. Also muss mit sich im inneren Konflikt dann eigentlich agieren, muss, ja, lauter muss halt dann irgendwie, die ganz schlimm sind und ganz schrecklich. Und deswegen will man sich eigentlich gar nicht auf solche Zusagen und Sachen da so gerne einlassen. Will nicht langfristig planen, will nicht irgendwie, weil man hat auch da ja keine Möglichkeit mehr, das dann nachzuverhandeln oder wieder abzusagen oder, ja, das ist die, einfach die Sache. Man ist selber nicht wichtig genug im Vergleich zu dem Versprechen, was man gegeben hat. Und das ist aber halt auch nicht bei jedem Menschen so. Es gibt Menschen, glaube ich, die würden immer sagen, wieso? Was stört mich mein Geschwätz von gestern? Heute entscheide ich mich so. Ist halt so. Ja, ich habe dir versprochen, dass ich damit, aber jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht und eigentlich, nee, macht ja gar keinen Sinn. Ja, es gibt so Menschen und es gibt auch andere, die sagen, ich habe es versprochen. Wenn ich es versprochen habe, dann muss ich mich auch dran halten und so weiter. Ja, wenn ich jetzt absage, dann muss ich jetzt zumindest irgendwas erfinden. Wenn ich jetzt krank werden würde, und das kann manchmal dazu führen, dass jemand dann wirklich psychosomatisch, faktisch tatsächlich krank ist. Also psychosomatisch ist ja nicht nur eingebildet. Psychosomatisch ist halt, ja, mitbedingt durch seelische Prozesse, aber halt eine körperliche, eindeutige Krankheit oder Reaktion. Dem geht's dann wirklich schlecht, weil das ist der einzige Grund, wieso er dann vielleicht aus einem gegebenen Versprechen wieder rauskommt. Wer meine Interpretation würde, stimme ich auch zu dem Thema PDA halt an der Stelle passen oder könnte ich anknüpfen. Auch spannende Sache, woher kommt sowas? Ist es vielleicht was Intuitives? Ist es was Genetisches sogar, dass ich da so veranlagt bin? Ist es vielleicht aber halt was, was ich halt so gelernt habe? Oder vielmehr noch, was ich vermisst habe, dass ich halt so eine Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und so weiter halt nie hatte und weiß, dass das eigentlich total wichtig ist? Oder ich selber immer verbindlich und verlässlich sein musste für andere? Aus irgendwelchen Gründen, ja, kann viel in der Kindheit angelegt sein und dann sind wir halt aber auch wieder in Bereichen, wo man sagt, das ist halt auch relevant vielleicht im Kontext mit dem Erklärmodellen von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Also es überlappt sich dann vielleicht schon wieder. So, und die dritte Schicht ist dann halt wirklich der Alarm. Also das geht da nicht mehr darum, dass man da kognitiv dann abwägt und Dinge durchdenkt oder sowas, sondern dann ist wirklich halt diese Stress-Angstreaktion wirklich mit Fight, Flight, Freeze vorn. Oder dass man das halt irgendwie kreativ umgeht oder dergleichen, dass man halt versucht, da irgendwie dem auszukommen, weil es einen einfach halt abgrundtief Stress in Angst und Panik versetzt, man sich existenziell bedroht fühlt und da halt auch kognitiv dann eigentlich nichts mehr zu holen ist. Sondern noch versuchen muss, dem dieser existenziell bedrohlichen Gefahr irgendwie zu entkommen halt. Ist PDA jetzt ein nützliches Label oder eher nicht? Also es erfüllt auf jeden Fall einen gewissen Zweck, würde ich sagen. Das Wichtige ist irgendwie, dass Menschen halt irgendwie dadurch halt sich überhaupt irgendwie ausdrücken können. Dass es halt ein gutes Modell ist, was das Konzept beschreibt, worüber sich Menschen auch finden können. Es ist halt so ein Anker. Also Begriffe sind ja immer irgendwie Anker. Insofern ist es ziemlich wichtig. Es ist halt auch ein Anknüpfungspunkt und oft, wenn man halt sowas, ja, wie ein Wort dazu hat, dann wird es halt realer für viele Menschen und die können halt auch dann eher Dinge, die halt so diffus waren bisher für sie, halt leichter irgendwo einordnen, verstehen, ernst nehmen. Und dann halt auch Dinge, wo es komplett eskaliert in Familien irgendwie, wo die Erziehung halt irgendwie überhaupt nicht klappt und das irgendwie hinten und vorn irgendwie nicht zusammenpasst, dann irgendwo zuordnen. Das ist auch was, was man halt leichter dann irgendwie sich sagen kann, dass du sagen kann, hast du dich schon mal mit PDA beschäftigt? Und man sagen kann, PDA, was ist das? Und man sagen, ja, kannst du noch googeln, dann findest du Dinge. Kommst du vielleicht auf eine Podcast-Episode wie diese hier drauf, hörst du die an? Insofern ist es schon nützlich, ja? Ich meine, wie hätte ich die Episode sonst genannt, wenn es den Begriff PDA nicht gegeben hätte? Ja, da bin ich dann halt in der ersten Staffel bei diesen verschiedenen Sachen, die ich angesprochen habe, gelandet. Und sowas wie Trotz ist halt dann eigentlich das falsche Wort dafür. Das wird halt moralisch auch ganz anders gedeutet und insofern sollte man es auch an der Stelle nicht verwenden für diese Dinge. Ja, es kann irgendwie ähnlich aussehen oder sonst was, aber es ist moralisch auf einer völlig anderen Ebene. Das ist eben halt eher so in der Analogie, ich sitze im Auto, das Auto will nicht schneller fahren und ich mache es absichtlich. Also die Intention ist halt da, die unterstellte Intention ist zumindest eine ganz andere. Ich fahre jetzt absichtlich langsam, egal was die sagen. Trotz wäre zum Beispiel, wenn ich sage, da ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung, ist eine zweispurige Straße, ich fahre absichtlich links neben einem anderen Auto in gleicher Geschwindigkeit mit und halte mich akribisch genau an die 80 km/h, die da sind, damit mich keiner überholen kann. Weil ich nämlich nicht will, dass die mich überholen. Die sollen sich da auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Und das wäre jetzt dann eher das, was ich klar in Trotz einordnen würde. Ist aber was ganz anderes als wie mit, ich fahre hier, ich versuche schon nicht unbedingt jemand absichtlich zu behindern, aber es geht halt einfach nicht besser und nicht schneller. Also zum Beispiel, ich überhole gerade auf der Autobahn. Mein Auto ist halt nicht so das 300 PS-Teil, sondern halt eins, das schon schafft mit dem Überholen, aber so flott geht's halt nicht. Und es kommt von hinten halt mit ja 280 km/h halt irgendwie so ein übermotorisiertes Fahrzeug an und macht halt schon auf die Entfernung Lichthupe, weil es fühlt sich genervt von mir, weil ich hier nicht schneller überhole. Das wäre kein Trotz. Ja, das ist dann eher so dieses, ja, was soll ich tun? Ich tritt schon wieder aufs Gas. Ich kann jetzt höchstens noch quasi vom Gas gehen, mich wieder hinter dem Fahrzeug einsortieren und den anderen nett vorbeilassen. Macht das mal, wenn es euch passiert. Die Leute sind, die drehen fast durch. Und sagt, ja, aber ist die einzige Option, die ich sonst noch habe, außer weiter zu überholen. Und dann dauert es halt noch 20 Sekunden irgendwie. Die hast du aber offensichtlich nicht. Du fühlst dich genervt. Du willst nicht, ja, es ist auch teuer, auf 280 km/h zu beschleunigen. Und dann wieder abzubremsen. Tut mir leid. Ihr seht schon, ich fahre meistens kein schnelles Auto. Ich habe aber auch entdeckt, dass das eine Auswirkung hat. Wenn ihr ein schnelles Auto mal mit 4 PS fahrt, nicht jeder kommt damit seelisch gut klar. Es war mein kleiner Abschweifer. Wo kam ich her? Trotz. Ja, was ist Trotz? Was ist kein Trotz? Ja, manchmal fühle ich vielleicht auch ein bisschen Trotz in mir. Aber da bewegen wir uns auf den Ebenen. Es gibt aber auch Fälle, wo du wirklich sagst, es geht gar nicht anders. Und dann kann das vielleicht mit Trotz mischen, dass ich sagen kann, ja, wenn du von mir Dinge verlangst, die ich gar nicht kann, was willst du von mir? Was willst du? Ja, ist das Trotz? Ist das nicht Trotz? Aber ich habe nicht die freie Wahlmöglichkeit. Insofern ist es moralisch nicht verwerflich zu sagen, ich kann leider nicht. Das ist nicht meine freie Entscheidung. So, was ist jetzt problematisch an dem ganzen PDA-Begriff? Also erstmal, dass das P natürlich eigentlich für pathological steht. Also da wird was wieder mal in den Krankheitsbereich verschoben. Also gerade sowas wie Autonomie wird als krankhaft bezeichnet, wo ich sagen kann, wie kann Autonomie krankhaft sein? Also das Modell wäre ja dann zu sagen, alle müssen sich gehorsam unterwerfen. Ja, gehorsame Soldaten müssen sie sein. Kein Widerwort. Brav und gehorsam. Das ist ein sehr seltsames Menschenbild. Weiß nicht. Mag vielleicht der ein oder andere toll finden. Ich finde das hochproblematisch. Könnte man auch fundiert begründen, aber glaube, brauchen wir jetzt hier nicht. Dann das Problem, dass vielleicht, wenn man halt irgendwie mit Ablehnung reagiert auf irgendwelche Anforderungen, das halt dann gleich in Richtung einer Diagnose geschoben werden könnte und sagen, aha, PDA, aha, ich hab's doch gewusst, hier, ich habe eine Anforderung an dich, du sagst nein, eindeutig PDA, du hast einfach PDA. Und dann, hä, sorry, aber ich kann doch hier ganz frei willentlich sagen, dass ich das nicht möchte. Das ist eine freie Entscheidung, die ich treffe. Ich habe mich gerade nicht gestresst oder in Angst gefühlt, aber ich möchte es einfach nicht, sorry. Ja, ja, das ist PDA. Und dann, nein, das ist dann kein PDA. Das ist eine andere Sache. Ja, das größere Dilemma ist halt, finde ich, dabei mal wieder eben halt eher dieser pathological und dass es eine Störung ist und so weiter und dass du halt wirklich sagst, der eigentliche Selbstschutz, den die Leute da ausüben, der wird da als Störung irgendwie umgedeutet, wo ich sage, das ist hochgefährlich und das ist auch komplett respektlos und eigentlich im Sinne von PDA sogar gravierend verschlimmernd. Wenn du wirklich den Selbstschutz von Menschen, also das ist ja so das Letzte, was ihnen so als letzte Verteidigungslinie eigentlich bleibt, wenn du den dann als Störung, ja, du bist ja defekt, du schützt dich ja selber, Wieso schützt du dich denn selber? Du bist defekt. Wenn du nicht defekt wärst, dann würdest du dich nicht schützen. Also, was ist das denn? Aber so, das steckt da so ein bisschen drin. Das ist halt schwierig. Wie man wirklich damit umgeht, also wie man wirklich mit Trauma, Angst, Autismus, ADHS, ODD, Umweltdruck und anderen Sachen umgeht, wie man die einordnet, wie das alles zusammenhängt, ob das überlappt oder ob das nicht überlappt, ob man das klar trennen muss, das ist eher, glaube ich, so das größere Ding, was da noch schwierig wird. Dass sich Menschen mit PDA sehr schwer tun in vielen gesellschaftlichen Bereichen, kann ich gleich mal auflisten. Ich finde eigentlich das, was da tiefergehend drinsteckt, ist noch viel wichtiger. Viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens stehen in einem systemimmanenten Konflikt mit der Autonomie des Individuums. Das heißt, unser System ist so angelegt, dass es an vielen Stellen die Autonomie des Individuums in Frage stellt oder sogar negiert. Und das ist eigentlich das heftige, größere Problem dabei. Und entsprechend ist es völlig logisch, dass dieser Konflikt sich an mehr und mehr Stellen vielleicht auch zeigt. Oder dass sowas wie PDA überhaupt erst in der Form und Ausprägung entsteht, wenn so systematisch Autonomie in Frage gestellt ist. Also der gute Punkt ist ja, würde es sowas wie PDA in dieser Ausprägung oder als Begriff überhaupt geben oder brauchen, wenn Autonomie ständig von allen immer geachtet werden würde? Also wenn die Systeme nicht Autonomie die ganze Zeit in Frage stellen würden, dann hätte ich auch nicht das Bedürfnis, da irgendwas abzuwehren. Dann würden sich auch nicht solche Nervensysteme ausbilden, die wirklich halt diesen Schutz versuchen, wieder irgendwie aufrechtzuerhalten oder aufzubauen. Und ja, typische Problemfelder sind ja wirklich irgendwie Schule, basiert massiv auf dieser Compliance. Du musst da halt gehorsam und brav sitzen. Du musst da auch hin, also gerade in Deutschland. Riesenthema eigentlich. Therapie verlangt oft Mitarbeit von dir oder im schlimmeren Fall ist vielleicht auch was, wo dir dann ja gegen deinen expliziten Wunsch Dinge vielleicht sogar aufgedrängt werden und sagen kann, es ist nur zu deinem Besten. Und dann kann schwerer Eingriff in die Autonomie, also sowas wie Klinikaufenthalt und so weiter, kann gravierend problematisch sein für Menschen im PDA-Bereich. Also kann es nochmal massiv halt anschieben oder verstärken halt, dass du sagst, oh Gott, meine Autonomie ist schon wieder bedroht gewesen, ich habe mich wieder nicht verteidigen können. Ja, ähnlich traumaüberlappend, ich habe nicht die Kontrolle darüber, über die Dinge. Arbeit, Angestelltenverhältnis, potenziell problematisch halt. Da kommen halt fremde Ziele zum Tragen, du bist fremden Regeln, du bist weisungsgebunden, es kann alles sehr problematisch sein. Es hängt aber massiv von der konkreten individuellen Situation am Arbeitsplatz ab, die sehr unterschiedlich sein kann und entweder halt ja eine leichte Bedrohung der Autonomie oder eine sehr schwere Bedrohung der Autonomie halt darstellen kann. Und diese Unterscheidung wird halt von außen oft nicht sichtbar. Das heißt, das merkst du erst, wenn du in diesem Job und in der Firma und so weiter eine Weile drin bist. Kann auch abteilungsweise unterschiedlich sein, je nach Chef und so weiter. Ist aber ein wahnsinnig wichtiges Kriterium eigentlich halt. Ja, wird zu wenig dargestellt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass eigentlich so formal oder so nach außen will so jede Firma eigentlich gewisse Eigenschaften darstellen, die sie nach innen dann oft überhaupt nicht hinkriegt. Also gewollt, aber nicht gekonnt. Oder ja, man will sich mit diesen Federn schmücken, aber es eigentlich nicht wirklich umsetzen. Und im Endeffekt ist man dann halt auch nicht wirklich offen, was diese ganze Autonomiefrage angeht, weil ja, das ist genauso ein Bereich, wo man vielleicht sich schöner darstellen will, als man dann tatsächlich ist oder bereit ist zu sein. Ja, dieser ganze Gesundheitsbereich ist auch kritisch mit den Terminen und Formularen und Anweisungen. Aber auch Familie allein schon irgendwie basiert ja darauf, dass du sagen kannst, auch da gibt's gewisse Erwartungen und das kann ja unterschiedlich gelebt werden. Aber klar kann dein Partner, deine Partnerin vielleicht halt ganz klare Erwartungen an dich haben halt. Dass du dann kannst, und ich erwarte, dass wir dann hier zu den Eltern fahren oder Schwiegereltern, dass du dann halt hier an der Stelle da noch das Wohnzimmer aufräumst und die Geschirrspülmaschine ausräumst, die Wäsche zusammenlegst, lauter Dinge tust halt irgendwie, wo man sagt, ja, ist okay. Und dann ist halt die Frage, inwiefern halt Kooperation und Gehorsam halt wirklich gut zusammenpassen. Dass man sagt, Kooperation ist ja was ich freiwillig tue. Gehorsam ist ja was ich nicht unbedingt freiwillig tue. Jetzt vielleicht mal aber mir in den Vordergrund gerückt, wie könnte man denn besser damit umgehen? Also hundertprozentig sagen kann ich es euch nicht. An sowas scheitere ich auch immer wieder mal. Das liegt aber eben halt auch daran, dass man von außen nicht immer sehen kann, was intern bei jemand als Erwartung ankommt. Man darf sich und sollte sich trotzdem bemühen. Eine Sache ist halt immer, dass man eigentlich keine klaren Erwartungen hat oder keine klaren Anforderungen stellt. Man eher bei sich bleibt und sagt, naja, ich hätte gerne das oder ich fände das schön oder ich wäre jetzt bereit dazu oder ich werde an der Stelle dort sein und du darfst dich da gerne anschließen. Eine Überlegung, die mir sehr geholfen hatte und die kommt aus einem etwas größeren Projekt, auf das ich ja in ein paar Folgen auch noch näher eingehen und kommen werde. Soll ich schon mal spoilern? Es geht ja darum, was wir für Gesellschaftsmodelle, also hypothetische, entwickeln könnten aus gewissen Sachen heraus und auf was wir dann also kommen. Ist hochspannend, finde ich. Dockt ein bisschen an das an, was ich auch mit dem Alex besprochen hatte. Da kam ich auch so ein bisschen drauf und werde ich vielleicht auch mit ihm zusammen noch mehr mal erkunden und darauf eingehen, aber aus verschiedenen Perspektiven wahrscheinlich besprechen. Und daraus kommt jetzt ein Gedanke, den ich ziemlich zielführend fand. Und zwar, ich darf quasi als Mensch keine Anforderungen stellen, aber die Realität darf's. Das heißt, ich kann ganz klar sagen, du, bring jetzt den Müll weg, so ein Beispiel halt. Du musst heute den Müll wegbringen oder ich erwarte von dir, dass du den Müll wegbringst oder sowas. Das ist nicht so hilfreich im Kontext mit PDA. Hilfreicher ist aber wirklich zu sagen, so das Faktische, dass man wirklich sagt, ja, der Müll steht leider noch da, wurde nicht weggebracht, vielleicht auch ich kann nicht. Der Müll fängt jetzt aber schon ganz schön an zu stinken und die Fliegen kommen und es wäre gut, wenn man damit irgendwie umgehen könnte oder ja, wenn wir es nicht tun quasi, dann wird das wie folgt weitergehen und das nur so als Reminder, du bist selber schlau, du weißt wahrscheinlich selber. Wir können auch gerne den Sack einfach zuknoten und erstmal hinten in die Ecke stellen, dann muss ihn keiner wegbringen, aber dann ist das Problem schon mal irgendwie eingedämmt, dann bringt man es halt später weg. Oder vielleicht hat jemand Zeit, das wegzubringen, vielleicht könntest du, ich habe leider nicht. Ja, verschiedene Möglichkeiten, nicht eine klare Erwartung, nicht dieses, es muss auf jeden Fall gemacht werden und ich erwarte, dass du das tust und wenn nicht, dann bist du schuld. Schuld ist auch so ein schwieriges Konstrukt in dem Kontext, sondern einfach zu sagen, naja, wenn das nicht gemacht wird quasi, dann passiert Folgendes, aber es gäbe folgende verschiedene Optionen, die mir einfallen, vielleicht hast du auch noch eine Idee. Und das Ganze ist nur ein Reminder oder eine Orientierung quasi, dass das gerade ja ein Thema ist. Das heißt, Realität darf schon fordern. Es ist halt an manchen Stellen notwendig, um halt irgendwelche Sachen abzuwenden. Und das Ganze funktioniert jetzt aber dann halt gut mit Leuten, die halt von sich proaktiv aus sich auch um Probleme und andere Dinge kümmern. Bedeutet, jemand, der PDA hat und gleichzeitig sich proaktiv auch um andere sorgt und kümmert und um, ja, proaktiv in Sachen einbringt, auch sich Probleme stellt, für das Gruppenwohl eintritt, dem das auch wichtig ist, der dafür auch Energie aufbringt und so weiter. Bei dem ist es eigentlich nur verschoben. Also das heißt, da ist nicht das, du wirst von außen gesteuert, sondern du wirst von innen gesteuert. Es kann dann aber genauso gut funktionieren. Nur ist das in unserer Gesellschaft halt weniger etabliert. In unserer Gesellschaft hast du halt eher dieses Paradigma, naja, wir steuern die Leute von außen, weil von innen heraus machen sie es ja nicht. Das ist so die Denkweise. Ja, nach dem Motto, Menschen sind faul, also müssen wir sie zwingen. Das passt aber auf viele Menschen überhaupt nicht und es kollidiert heftig. Und gerade im ganzen Sozialbereich und Ehrenamtsbereich und so weiter stimmt's halt auch hinten und vorne überhaupt nicht. Also das kann man eigentlich klar belegen, sondern da ist das doch völlig irrwitzig, so eine Behauptung aufzustellen. Es mag aber für manche Menschen stimmen, ja. Und denkt nur dran an, ja, an politische Beispiele, sowas, die ja genauso Sachen so auch formulieren. Menschen sind nicht per se alle faul Menschen kümmern sich zum Teil sehr wohl proaktiv um lauter Dinge. Dann tun sie sich aber schwer, wenn sie sich schon so verantwortlich fühlen für alles, dann tun sie sich sehr schwer, wenn ihnen dann halt von außen quasi da auch noch ja ordentlich reingehauen wird. Die interessante Frage ist jetzt, kann es Menschen geben, die PDA haben, vielleicht auch in einer starken Ausprägung, aber die sich nicht proaktiv um die Gemeinschaft kümmern, also die soziopathisch quasi oder auch psychopathisch halt irgendwie agieren, denen es einfach wurscht ist, wie es der anderen, wie es der Gruppe geht, wie es anderen geht. Das kümmert die gar nicht. Ist denen egal. Die bringen sich da nicht proaktiv ein. Die kümmern sich maximal um sich selber halt quasi an der Stelle, um ihre eigenen Interessen und so weiter. Können die trotzdem PDA haben? Ich kann die Frage nicht beantworten, aber das wäre ein eine interessante Mischung, weil das wäre dann wirklich schwierig, problematisch. Ich glaube aber, dass wir das wahrscheinlich entweder gar nicht oder wirklich nur in ganz exotischen Ausnahmefällen irgendwie in irgendeiner Form finden. Weil ich glaube, das eine hängt direkt mit dem anderen zusammen. Also diese Bereitschaft, sich für andere einzubringen, diese Bereitschaft, Versprechen über sich selbst zu stellen, diese Bereitschaft, einen Wunsch oder eine Anforderung von jemand anders als eigene, immanente, unabweisbare Realität für sich sofort zu empfinden. Also dieses eben nicht, der steht nicht vor dem Burggraben, sondern der steht direkt in deinem Wohnzimmer schon irgendwie. Das ist eine Frage der Empfindung auch. Wo merkst du das? Das hängt alles direkt miteinander zusammen. Das heißt, eine Schutzreaktion gegen Eingriffe von außen baust du dann auf, wenn du quasi Dinge schon die ganze Zeit mit anderen mitdenkst, du quasi dich selber als so stark ein Teil der Gruppe begreifst, dass da gar keine Trennung für dich da ist. In dem Moment sind Eingriffe quasi immer sofort bei dir, treffen mitten in Kern und Zentrum rein. Und dann musst du irgendwann, wenn das halt einfach alles immer so missachtet wird und überschritten wird, anfangen halt sehr vehement für dich zu kämpfen für deine Sachen. Das ist aber so aus der Not heraus geboren, weil halt die anderen nicht direkt damit in passender Weise mitschwingen. Und insofern ist einfach klar ist, dass du sagst, wenn du PDA hast, dann bist du aber eigentlich sehr pro-sozial sozusagen. Also kümmerst dich sehr um deine Mitmenschen und denkst für die eigentlich die ganze Zeit mit und versuchst ihnen zu helfen, soweit du halt kannst, ne? Und das ist ja genau der entscheidende Punkt. Du kannst nicht immer beliebig weit. Aber du würdest gerne. Die überwiegende Anzahl, also über 80% der Betroffenen, auch in den verschiedenen Altersgruppen, haben angegeben, dass sie wirklich innerhalb des letzten Jahres schwere Angstzustände hatten. Also es damit zumindest einhergeht. Und immerhin 40%, und das betrifft auch Kinder, berichten halt von Suizidgedanken. Das heißt, es ist eine massive Belastung, insbesondere halt auch für die Betroffenen. Natürlich schon auch ein Stück weit für die Angehörigen, gerade wenn sie es halt nicht genau verstehen. Und das, was halt leicht passieren kann, glaube ich, bei Menschen, die das halt selber nicht so sehr in sich fühlen oder nur in kleinen Anteilen oder auch gar nicht und das insofern nicht verstehen, nicht richtig zuordnen, das PDA-Konzept noch nie gehört oder verstanden haben, wenn sich Leute halt zurückziehen oder halt auch ja irgendwelche Wünsche von dir halt irgendwie immer wieder durch Abwehr quasi beantworten und sagen, nee, ich möchte da gar nicht, nee, lass mich da an den Stellen. Ja, wie nimmst du sowas wahr? Typischerweise halt als eine Ablehnung. Also du nimmst das als die Intention da, dich wegzuhalten, dich abzulehnen. Du bist nicht gewollt, nicht gewünscht. Das ist dann was dann auch sowas mit Rejection Sensitivity schwer vereinbar ist, weil da diese Ablehnung ja auch immer schon vorab quasi im vorauseilenden Gehorsam empfunden und gefühlt wird. Und insofern ist das schwierig. Man kann sowas ein Stück weit aber lernen, aber bis man wirklich alle inneren Mechanismen an jeder Stelle überwunden hat und da ständig ein Bewusstsein dafür da ist und vor allem halt die gut funktionierenden Alternativen, wie man miteinander umgeht, etabliert sind und eingeübt sind und alle gefunden und verstanden sind. Also darauf sollte ja der Fokus liegen, nicht auf diesem, was muss ich alles vermeiden, das macht wieder Angst. Hilfreich ist es, wenn man wirklich sagen kann, nee, das funktioniert an der Stelle, so geht es, ja, das kann sich leider halt auch ein bisschen ändern. Es kann auch von Details wieder abhängen, irgendwie, ob es mal geht oder ob es noch nicht geht. Aber sich auf diese positiven Möglichkeiten zu fokussieren und die zu etablieren, einzuüben, halt da in gewissen Schemata zu bleiben, wie man miteinander irgendwie spricht, umgeht und so weiter. Das halte ich für das vorrangig Hilfreiche und Wichtige und Notwendige in dem Zuge. Und dann kann man da sehr viel entschärfen. Es wird aber wahrscheinlich, damit sollte man einfach rechnen, halt immer ein gewisser Bereich bleiben. Also der, es wird nicht mal eben einfach mit dem Schnips irgendwie alles komplett anders, sondern das sind ja einfach tief verankerte Dinge. Und um eine Sache vielleicht nochmal so ein bisschen anzusprechen, also es gibt ja das PDA-Profil, also die Theorie dahinter. Das ist das, worüber ich jetzt eigentlich gesprochen habe vor allem, aber da drin sind auch vorgekommen wirklich das beobachtbare Merkmal, was dann zum Teil halt klinisch dann relevanter ist, also die Extreme Demand Avoidance, das ist dann EDA. Ja, das ist das, was nach außen bemerkbar ist, also das, was am ehesten halt auch in Richtung Diagnostik halt dann oder sonstigen Prüfkriterien geht, aber das innere Erklärmodell ist eigentlich das Spannendere und das bezeichnet man eher mit PDA. Das, um das vielleicht nochmal einzuordnen und das, ja, kann man vielleicht auch nochmal kurz zusammenfassen, wirklich mit hohem Autonomiebedürfnis, starker Angst- oder Alarmreaktion, Kontrollverlust erleben, emotionaler Dysregulation, sozialstrategischer Vermeidung, also überhaupt nicht erst in Situationen kommen, die einen dann vielleicht irgendwie unter Druck setzen oder so. Und Widerstand gegen direkte, aber auch indirekte oder sogar innere Anforderungen. Ein paar Tipps, wie könnte man wirklich damit umgehen? Also, ein wichtiger Satz ist, Unterstützung darf nicht als Zugriff auf die Person erscheinen. So, ich mache für dich, ich greife dazu. Nein, sie muss als verfügbare Option im Raum liegen. Das ist auch nicht immer leicht, das irgendwie wirklich als nur so, ich leg's hier nur mal so hin. Aber das, obwohl es hier liegt, das ist keine Erwartung. Vielleicht muss man es explizit dazu sagen. Manchmal wird es ein bisschen nerdy und komisch vielleicht, aber besser so als... Gleichzeitig sind so Leute oft dann sehr schlau und verstehen dann, warum du da was wiederum. Das heißt, du solltest auch wirklich die Sachen ehrlich meinen zumindest und da nicht versteckt irgendwelche Dinge da rein konstruieren, einbauen, manipulieren. Das wäre ganz schlecht. So, und man kann natürlich immer anbieten. Ich kann sagen wirklich, ich kann etwas von den Sachen übernehmen, falls das gerade entlastet. Das ist vielleicht auch die Frage der Tonlage, wie du das sagst. Ich lege dir eine Option hin, du musst sie nicht benutzen. Und das muss dann auch wirklich so sein. Also das heißt, wenn die dann nicht benutzt wird, darfst du nicht so, ja, du hast sie ja gar nicht benutzt. Also ich stell dir Essen hin irgendwie, du musst es aber nicht essen. Du hast ja dein Essen gar nicht gegessen. Komm, du musst, also dann ist ja doch eigentlich die Forderung die ganze Zeit da gewesen und dann wird das nächste Mal dem Satz von vornherein misstraut. Oder Sachen, ich bin verfügbar, ohne dass daraus etwas folgen muss. Und aus dem Motto, ich habe am Wochenende Zeit, ich überlege auch, dies oder jenes zu unternehmen, wäre aber auch für andere Optionen offen. Vielleicht noch der Satz, aber das ist dann schon die Frage, wie weit man sie in eine, die Assoziation in Anforderungen irgendwie so dieses, wenn du magst, darfst du gerne dazukommen oder wenn du magst, könnten wir gerne etwas machen. Kann man da wieder entschärfen mit, ich komme auch gut allein klar oder kann auch gut allein für mich hier die Zeit nutzen oder sowas. Ja, und das ist, was dann ganz schwierig ist, wenn man wirklich irgendwie Hilfe anbieten will, Betroffenen irgendwie dieses, ich rette dich. Jemand zu retten, ist immer ein starker Eingriff irgendwie. Es gibt halt eine Möglichkeit, eine Ausweichspur, wo man vielleicht Sachen anbietet, aber man hat nicht diesen Anspruch, quasi den anderen zu retten, wenn der sich selber schon nicht retten kann. Ich bin nicht besser als der andere. Ich überhöhe mich nicht quasi an der Stelle. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Immer die Möglichkeit zu sagen, du darfst das ignorieren. Ich erwarte nicht quasi, dass du darauf antwortest oder sonst wie. Es ist okay für mich. Das muss dann aber auch so sein. Wenn du es nicht hinkriegst, ja, kann es halt schwierig sein. Oder du kannst vielleicht auch lernen, in deiner eigenen Autonomie zu sein. Und das ist für mich ein großer Lernbereich. Dieses, nein, ich muss selber in mir erstmal ruhen und in Ordnung sein. Und autonom sein, damit ich die Autonomie von jemand anders achten kann. Das ist ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt. Sorry, dass ich das erst ganz zum Ende bringe. Ich komme nochmal drauf zurück. Das ist im Kontext Beziehungen und so weiter wahnsinnig wichtig. Und aber ein wahnsinnig interessanter Bereich für Entwicklungen. Immer sagen wirklich, du darfst auch Nein sagen. Da ist kein Druck, ist keine Eile irgendwie bei Sachen. Du musst es nicht erklären oder sonst was, aber halt immer eigentlich nur, wenn es authentisch ist. Du schuldest mir dafür keine Reaktion. Wenn du es nicht benutzt, ist das okay. Das ist auch, bleibt auch völlig folgenlos, dieses Angebot, egal ob angenommen oder nicht. Auch eine Zusage oder sowas von dir für einen bestimmten Termin kannst du wieder absagen. Vielleicht kann man gewisse Rahmenbedingungen irgendwie, dass man sagt, ich frage dich dann dem Tag dann nochmal irgendwie, wie es dann aussieht, weil wenn du dich frühzeitig entscheidest, dass du dann doch nicht willst, das ist für mich hilfreich, aber wenn es später erst ist, ist es auch nicht schlimm. Tja, das nimmt überall Druck halt raus und ich meine, da geht es ja wirklich darum, dass man sagt, wie hoch ist der Bedarf wirklich auf Autonomie, der kann ja auch mal mehr, mal weniger stark sein. Das heißt, es muss nicht immer zwingend so komplett massiv sein, aber das soll derjenige vielleicht entscheiden, den es halt mehr betrifft. Wie zwei Leute mit PDA miteinander klarkommen, kann ich euch nicht beantworten. Das konnte ich noch nicht so, also die wirklich das massiv haben, sage ich jetzt mal, wäre interessant. Wäre wahrscheinlich schwierig. Vielleicht geht's aber auch. Ja, ich könnte jetzt noch viel mehr Beispiele hier irgendwie bringen. Ich glaube, ich will jetzt aber eher mal die Episode zumachen an der Stelle und lieber auf das Thema mal wieder drauf zurückkommen. Das wird in der einen oder anderen Form sicherlich passieren und ich denke auch, also meiner Meinung nach ist es auch sehr stark anknüpfungsfähig an verschiedene Bereiche. Auch wenn ich es immer wieder erlebt habe, dass Betroffene halt sich strikt gegen solche Anknüpfungen und Vermischungen und so weiter mit anderen Themen halt verweigern, weil sie sich dadurch halt so ein bisschen invalidiert oder ihnen halt ein Erklärmodell halt dieses Gefühl haben, es wird ihnen entzogen quasi oder verwässert oder unklar gemacht oder ihnen doch wieder was anderes unterstellt oder so. Insofern, ich werde ja die Person trotzdem meinen, du musst sie nicht anhören. Es ist okay, wenn du es anders findest. Du darfst es mir auch gerne mitteilen. Alles in Ordnung. Ich fand es schön, dass ihr so lange wieder mit dabei wart. Auch das könnte eine Anforderung sein im Sinne von, ich finde es so schön irgendwie, dann musst du das jetzt immer aber schaffen, dass du so lange bis zum Ende dabei bist. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal, wäre auch eine Anforderung im Sinne von, das wird passieren, das musst du machen, du musst die nächsten Episoden anhören, so, ja, dann mache ich es erst recht nicht. Wenn ich jetzt aber andersrum sage, ich verbiete dir die Episoden anzuhören und sagen kann, aus Trotz mache ich es dann wirklich, das wäre aber Trotz, so funktioniert es nicht. Das ist ein bisschen anders gelagert. Es ist kompliziert. Es kann kompliziert sein, aber man kann viel dabei lernen auch, in verschiedenen Bereichen, bin ich der Meinung. Ich für mich. In dem Sinne sage ich jetzt einfach tschüss, vielleicht bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr die nächste Folge nicht hört, ist auch okay.